NZZ-Akzent. Es ist der Dienstagmorgen vor einer Woche. Wie jeden Morgen verlässt Gary Romov sein Haus und ohne zurückzuschauen steigt er ins Auto und fährt los in Richtung Büro. Da weiß er schon, dass in seiner Nachbarschaft Brände wüten. Dass es in Los Angeles brennt, kommt immer wieder mal vor. Kein Grund zur Sorge, denkt er. Aber dann dreht überraschend der Wind. Und nur einen Tag später liegt das Haus der Romovs in Schutt und Asche. Es sind Bilder wie aus der Apokalypse. Die teuersten Brände der amerikanischen Geschichte haben ganze Stadtteile von Los Angeles zerstört. Welche Auswirkungen diese Katastrophe hat, darüber spreche ich mit USA-Korrespondentin Marie-Astrid Langer. Ich bin Alice Grosjean. Astrid, du warst die letzten Tage ja selbst in Los Angeles unterwegs auf Reportage. Wie ist das jetzt für dich, wieder zurück zu Hause in San Francisco? So aus der Distanz?
Also erstmal ist es herrlich, hier in der Luft zu sein. Also das genieße ich wirklich sehr, keine Atemmaske tragen zu müssen und dass es einfach nicht nach Verkohltem riecht. Das kann man wirklich gar nicht genug betonen.
Ja.
Aber gleichzeitig wandern meine Gedanken auch immer wieder zu den Menschen nach Los Angeles. Und ich kann das total nachvollziehen, dass man sich gedacht hat, so ein Feuer könnte nie in meinem Wohngebiet passieren. Und ich schaue mich um und denke mir, wie wäre das, wenn hier alles abgebrannt wäre? Ja, und gleichzeitig habe ich auch immer noch im Kopf dieses Geräusch, dieses Alarms. Dieses Geräusch kennt man nur aus totalen Notsituationen hier in den USA. Das ist ein automatisierter Alarm auf deinem Handy, der losgeht, falls der Netzbetreiber festgestellt hat, dass dein Handy in einer Region ist, in der es beispielsweise Erdbebenwarnungen gibt oder eine Tsunamiwelle hierher kommen könnte. Oder eben, wie in Los Angeles, du in einer Region bist, die evakuiert werden muss.
Wann ist der das erste Mal abgegangen bei dir?
Und das hat schon angefangen, als ich noch im Flugzeug saß und nach Los Angeles reingeflogen bin, gerade über den Pacific Palisades Feuern. Auf einmal haben da im Flugzeug zig Handys angefangen, diesen schrillen Alarm abzuspielen. Und auf dem Display erschien dann die Meldung, sie sind in einem Gefahrengebiet, sie müssen sich sofort evakuieren. Ja, und das hat den Grundton gelegt für die kommenden Tage. Denn dieser Alarm ging immer wieder los. In den betroffenen Gebieten gibt es ja kaum noch Handyempfang, weil auch viele Funkmasten umgestürzt sind. Aber immer wieder hat man dann doch Empfang und dann ging auf einmal bei einem selber oder auch bei Menschen, die um einen herumstanden, plötzlich dieser schrille Ton los. Manchmal abends um 10, als ich im Dunkeln und totaler Stille in Hausruinen stand. Und wie meinte mein Fotograf, dieser Ton wird ihn noch in seinem Albträumen verfolgen. Ja, das denke ich auch.
Jetzt haben wir vorhin von Gary Romov gehört, dessen Haus, also das Haus seiner Familie, komplett zerstört wurde und die jetzt vor dem Nichts stehen. Du hast sie getroffen. Wie hast du sie gefunden?
Ja, das war wirklich Zufall. Also ich bin durch diese abgebrannten Wohngebiete der Pacific Palisades gefahren. Also das war wirklich wie nach einem Bombeneinschlag. Oh mein Gott. Oh, ist das krass. Man konnte gar nicht mehr erkennen, wo ein Haus geendet haben muss und das nächste Grundstück anfing. Und das bis runter zum Pazifik. Und über all dem liegt nun ein furchtbarer Gestank. Denn du musst dir vorstellen, das sind ja nicht einfach nur Wälder, die dort abgebrannt sind, sondern alles, was jemand so zu Hause hat. Möbel, Reinigungsmittel, ganz viel Plastik. Und das alles stinkt und ist toxisch. Das treibt einem die Tränen in die Augen und tut zum Teil wirklich in der Lunge weh. Deswegen muss man da eigentlich auch besonders gute Atemmasken die ganze Zeit tragen. Aber ein paar Anwohner schmuggeln sich immer wieder rein, teils zu Fuß oder über Kontakte bei den Rettungskräften. Die wollen einfach sehen, was von ihrem Haus und ihrem Besitz geblieben ist. Ja, und in einer dieser Hausruinen haben dann mein Fotograf und ich die Romovs gesehen. Die knieten da gerade in dem, was, wie sie gesagt haben, früher mal ihr Badezimmer war.
Hi, sorry to, I'm a reporter for a Swiss newspaper.
Wir sind dann hingelaufen, haben uns vorgestellt und an der Stelle haben andere Hausbewohner gesagt, sorry, jetzt ist echt kein guter Moment für ein Interview. Das haben wir dann natürlich respektiert, aber die Romovs haben gesagt, nein, sie reden gerne mit uns.
Was haben sie gesucht?
Die haben da mit einer kleinen Hake im Schutt rumgestochert und haben eine Kette gesucht. Ein Familienerbstück von Luisa, das hatte sie in der Hektik vergessen einzupacken und an dieser Kette liegt ja eigentlich recht viel.
We're not gonna do any much stuff here.
I just want to look right here to see if that bracelet that my mom gave us. Okay.
Aber weißt du, Alice, diese Suche nach der Kette, das mussten die dann auch schnell einsehen. Das war wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also das Wohnhaus der Romovs, das war zweigeschossig, 4 Schlafzimmer und das ist durch diese Flammen alles eingestürzt. Und du musst dir vorstellen, die Häuser hier in Kalifornien sind ja nicht wie bei uns in der Schweiz mit Backstein gebaut, sondern das sind alles Holzhäuser. Das hat auch mit der Erdbebengefahr zu tun. Aber die sind nun alle wirklich wie Kartenhäuser in sich zusammengebrochen. Und hinzu kommt auch, dass die Flammen so enorm heiß waren, die haben alles verschmolzen. Also ich habe mich selber immer wieder in diesen Trümmern umgesucht. Man konnte überhaupt nichts mehr erkennen. Also ist alles geschmolzen oder in kleinste Teile zerbrochen. Und sie waren einfach völlig überrascht, dass wirklich nichts geblieben ist. Nichts. Also wie hat sie gesagt, als sie dann irgendwo ihren Weinkühlschrank in den Trümmern entdeckt hätte, hat gesagt, Mensch, nicht mal eine Pulle Wein ist übrig geblieben.
Wie gehen Sie damit um? Oder was haben Sie dir erzählt, wie Sie jetzt damit fertig werden?
Ja, Luisa, das war die Gesprächige von den beiden, die hat mir erzählt, sie hatten dieses Haus gekauft, da war sie 28, inzwischen ist sie 58. Und in all den Jahren mussten sie hier inmitten des Wohngebiets eigentlich noch nie evakuiert werden, denn die wohnen ja nicht irgendwo in den Wäldern im Risikogebiet, sondern eigentlich mitten in der Stadt. Und deswegen hatte sie auch am Dienstag, als die Brände plötzlich losgingen, eigentlich nur provisorisch eine Tasche gepackt. Mit Fotoalben, mit Fotos von ihrer Hochzeit, mit diesen Yearbooks, also den Erinnerungsbüchern aus der Schulzeit ihrer beiden Töchter. Aber eben die Kette ihrer Familie hat sie vergessen.
Sowas in dem Ausmaß gab es eigentlich noch nie. Also das sind die teuersten Brände, das weiß man schon jetzt, der amerikanischen Geschichte. Kann man schon sowas sagen, wie groß diese Schäden sind?
Also das ist ja noch nicht vorbei. Aber Stand jetzt mal, also Mitte der Woche, da weiß man, es wurden auf jeden Fall mehr als 12.000 Häuser zerstört. Und der erwartete Schaden, der steigt in der Summe dauernd zurzeit, aber der war zuletzt bei rund 150 Milliarden Dollar. Und das musst du dir vorstellen, das ist ungefähr 12-mal so viel wie beim bisherigen größten Feuer. Bei all dem darf man auch nicht vergessen, die Feuer gehen ja weiter. Die Winde nehmen derzeit nochmal enorm zu. Das alles kann also nochmal steigen.
Wie kann man sich das erklären oder wie konnte das passieren, dass es jetzt wirklich dieses Ausmaß angenommen hat?
Also da gibt's mehrere Gründe. Zum einen war es hier in Südkalifornien einfach extrem trocken. Das letzte Mal hat es vor 8 Monaten wirklich geregnet. Und seit Wochen warten eigentlich die Anwohner darauf, dass die Regenzeit, die jetzt ja eigentlich herrschen würde, endlich auch in Südkalifornien losgeht. Dann kommt hinzu, dass um diese Jahreszeit die Santa Ana Winds herrschen. Also es sind starke Windströme, die sich in Südkalifornien bilden. Und die fielen eben vergangene Woche besonders stark aus. Also 160 Stundenkilometer schnell waren da einzelne Windböen. Das musst du wissen, das ist wie ein Hurricane der Stufe 1.
Wow.
Und diese Winde haben eben nicht nur die Flammen vorangeprescht, sondern die haben auch bewirkt, dass Funken zum Teil kilometerweit geflogen sind und Brände losgingen in Wohngegenden, die eigentlich bisher von den Flammen noch verschont geblieben waren. Ja, und hinzu kommt halt eben, dass das nicht nur mit einem Feuer der Fall war, sondern dass es in diesem ganzen Los Angeles County zwei große Feuer auf einmal gab, in den Pacific Palisades, diesem reichen Wohnviertel, und dann im Inland Richtung Osten das Eaton Fire. Und noch dazu gab es 3, 4 kleinere Feuer. In Los Angeles hat auf einmal die Bude in allen Himmelsrichtungen gebrannt.
Das erklärt auch so ein bisschen, dass man sich halt nicht auf was vorbereitet, was so noch nie da gewesen ist, was man sich nicht mal vorstellen kann, dass das passieren könnte.
Ja, ganz genau. Also ein Anwohner hat mir erzählt, sie hätten nie gedacht, dass sie Opfer von Bränden werden könnten, weil zum einen war die lokale Feuerwehrstation ein Block weg. Und zum anderen haben sie gesagt, na, bis es bei uns brennt, müssen erst tausende andere Häuser abbrennen. Aber genau das ist jetzt passiert.
Jetzt fallen diese Ereignisse ja auch politisch in eine sehr besondere Zeit. Joe Biden tritt ab und nächsten Montag übernimmt bereits Donald Trump. Und der hatte sich nicht nehmen lassen, die Schuld für diese Ereignisse sofort dem demokratischen Gouverneur von Kalifornien in die Schuhe zu schieben.
This is a true tragedy and it's a mistake of the governor and you could say the administration. They don't have any water.
Astrid, wie stark wurde diese Katastrophe jetzt doch auch schon politisiert?
Ja, also ganz enorm. Das ist allerdings nicht überraschend, denn zwischen Kalifornien und Trump herrscht ja wirklich eine Fehde. Also California Politics, das ist für viele Republikaner ein Schimpfwort. Und insbesondere zwischen dem Gouverneur Newsom, dem ja auch Präsidentschaftsambitionen für 2028 unterstellt werden, da herrschen schon lange enorme Spannungen.
Er hatte dann auch darauf reagiert, und zwar hat er CNN ein Interview gegeben, wo er wirklich so vor einem brennenden Haus steht und darauf antwortet, auf diese Vorwürfe.
Respond to it. I mean, it's, you know, people are literally fleeing. People have lost their lives. This guy wanted to politicize it.
Tatsächlich ist es so, dass hier einfach eine große Gemengelage zusammenkommt. Viele Reizthemen aus politischer Sicht. Zum einen ist es Kalifornien, zum anderen aber hat auch der Klimawandel hier eine Rolle gespielt bei diesen Bränden. Dann aber eben auch die Vorbereitungen auf solche Katastrophen. Da gibt es viele Naturschutzgesetze hier in Kalifornien. Hinzu kommt der chronische Wohnungsmangel. Also das ist wirklich eine Gemengelage an Themen, die wie eine Einladung ist, das Ganze auszunutzen. Und genau das ist nun passiert. Newsom wiederum hat jetzt Trump nach Kalifornien eingeladen, um sich das Ausmaß der Schäden anzugucken. Mal schauen, ob Trump diese Einladung annehmen wird.
Apropos Wohnungsnot, die wird ja jetzt nicht weniger werden. Wir haben auch schon über den riesigen Schaden gesprochen. Also der Wiederaufbau wird Monate, wenn nicht Jahre dauern. Wer zahlt das eigentlich?
Wer zahlt das? Ja, das ist wirklich die große Frage. Denn schon vor den jetzt ausgebrochenen Bränden war die Versicherungsfrage eine riesengroße hier in Kalifornien. In weiten Teilen Kaliforniens, aber auch in Südkalifornien, Los Angeles, hatten private Versicherungskonzerne befunden, das Risiko von Naturkatastrophen und eben insbesondere von Bränden ist ihnen viel zu groß und die haben präventiv die Policen aufgekündigt. Das heißt, viele Anwohner hatten einfach keinen Versicherungsschutz mehr und ihre einzige Option war ganz plötzlich die staatliche kalifornische Versicherung. Die aber wiederum ist sehr teuer und die bietet wirklich nur Minimalschutz. Beispiel, eine Familie hat mir erzählt, ihr Haus ist eigentlich $5 Millionen inzwischen wert. Versicherungsschutz durch diese kalifornische Police ist noch $1 Million. Und da gab es natürlich noch Leute, die haben sich nach wie vor auch private Versicherungen leisten können. Stars, Millionäre. Aber diese Policen haben da wirklich im Jahr Zehntausende von Dollar gekostet.
Ja, wow.
Also über solche Summen reden wir hier. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das weiter? Werden jetzt alle privaten Versicherungen sich aus der gesamten Metropolregion Los Angeles zurückziehen? Ist die staatliche Versicherung die einzige Option? Und bedeutet das dann, dass künftig der kalifornische Steuerzahler dafür haftet, wenn jemand beschließt, in diesem offenbar Risikogebiet in Los Angeles zu bauen? Also diese Frage, wer zahlt das? Das ist wirklich die, die nun über allem schwebt.
bei all diesen Bildern, die ja auch bis zu uns gekommen sind, also diese brennenden Palmen, die zerstörten Villen der Hollywood-Stars, da kam auch in den Medien immer wieder diese Metapher aus, dass der American Dream sozusagen abgebrannt sei. Wie siehst du das? Steht dieses Ereignis auch so ein bisschen für das Ende des Amerikas, so wie wir es irgendwie kennen?
Also es ist tatsächlich so, dass das Eigenheim für die Amerikaner einen sehr hohen Stellenwert hat. Es ist wirklich der Traum vieler Leute, ihre vier Wände zu besitzen. Dafür verschulden sie sich enorm. Mit diesem Haus identifizieren sie sich sehr. Und für viele Menschen macht der in letzter Zeit gestiegene Immobilienwert auch einen Großteil ihres Vermögens aus. Mhm. Und dieses Eigenheim, auf das die Leute so stolz waren, das ist nun ganz überraschend und innerhalb kürzester Zeit abgebrannt. Und das ist was, damit hat man eigentlich in so einer urbanen Gegend wie Los Angeles nicht unbedingt gerechnet.
Ja.
Aber man muss auch sagen, grundsätzlich sind die Kalifornier enorm resilient. Also es gab ja hier immer wieder Naturkatastrophen, beispielsweise das Erdbeben von 1906, das San Francisco komplett zerstört hatte. Und Waldbrände gibt's immer wieder. Und die Kalifornier, die lassen sich erfahrungsgemäß nicht so schnell unterkriegen. Hm. Für mich steht das Ganze eigentlich eher dafür, wie sich Naturgewalten wirklich verändert haben, auch durch den Klimawandel. Also dieses Ausmaß der Brände, die Geschwindigkeit davon und die Region, in der sie nun zugeschlagen haben, das ist alles wirklich neu. Und daraus ergeben sich Grundsatzfragen für unsere Gesellschaft. Wo kann man noch leben? Wo sollte man noch leben? Wer bezahlt das? Wo verschieben sich vielleicht urbane Zentren hin? Die finde ich enorm spannend.
Viele große Fragen, die uns mit Sicherheit auch noch in Zukunft beschäftigen werden. Astrid, vielen, vielen Dank.
Danke dir. Danke, Alice.
Das war unser Akzent. Mein Name ist Alice Grosjean. Schön, habt ihr zugehört und bis zum nächsten Mal.